Dankeschön. Danke, Franz. Es ist auch schön, nochmal hier zu sein, auch nochmal in Deutschland zu sein. Ich habe mir schon gewusst, vor 3 Monaten, wo sind wir jetzt? Wir sind schon im Mai. April, Mai und Juni, da bin ich nur ab und zu in Deutschland. Da komme ich nur immer zurück für 2 Wochen, dann gehe ich wieder 2 Wochen, komme ich für 2 Wochen, dann gehe ich wieder 2 Wochen. Aber vielleicht im Juli. Da bin ich schon ein bisschen mehr zu sehen. Juli, August habe ich nur eine gebuchte Reise zur Zeit. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Freue mich auch, euch noch mal wieder zu sehen. Ihre schönen, glücklichen Gesicht und ihre Lächeln. Es freut mich immer, dass ich sage, ich habe 2 zu Hause. In England freuen sie sich immer, wenn ich dort bin. Sie wollen nicht, dass ich wieder zurück nach Deutschland und ich sage, ja, hier bin ich auch zu Hause in England. Wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich auch dort zu Hause. Und ich freue mich, dass der Herr mich so gesegnet hat mit 2 zu Hause. Halleluja, obwohl die Mama nicht mehr gibt und dieser besondere Tag. Und es ist schon traurig, das ist das erste Jahr ohne die Mama. Aber ich danke dem Herrn. Ich bin so glücklich, dass er mir versorgt, dass er mir trotz alles die Freude gibt, dass ich auch Freude in meinem Herzen haben kann, weil ich weiß, meine Mama ist in einem besseren Platz. Und das war immer ihre Hoffnung, seit sie das Jugendliche Jesus aufgenommen hat in ihr Herzen. Das war immer ihr Wunsch. Sie hat schon gewusst, eines Tages wird sie bei dem Herrn sein. Und sie wollte ihren Glauben nie verlassen, nie abgeben. Sie hat auch nie in Versuchnisse gekommen, das zu machen. Und da wollte ich dieses Vorbild auch noch von meiner Mama nehmen. Sie hat so viel in mein Leben eingegeben, dass ich bin nur voll Freude, dass meine Mama eine gläubige Frau war und dass sie auch in ihre Kinder so investiert habe. Auch wenn ich nur der Einzige von 7, das noch im Glauben stehe, ich glaube immer noch, dass die anderen kommen werden. Ich muss es glauben, ich muss diese Hoffnung haben, weil wir sind auch gerufen, diese Hoffnung in unser Herzen zu haben und das auch weiterzugeben. Vielleicht sehen wir nicht alles, für was wir beten. Aber wir beten weiter. Mein Papa ist auch schon 14 Jahre nach Hause gegangen. Im April ist auch 14 Jahre geworden. Die Mama ist noch fresh, 7 Monate, auch nach Hause gegangen. Und eines Tages, wenn Jesus nicht wiederkommt vorher, da werden wir auch 100% zu dem Tod gehen. Heute ist ein fröhliches Tag und der Tod ist auch ein fröhliches Begegnen, weil Jesus auf uns wartet und führt uns nach Hause. Aber das ist nicht, über was ich heute sprechen werde. Ich werde über ein Thema, das wirklich für heute besonders ist, weil heute in Deutschland und in eigenen anderen Ländern in der Welt ist es Muttertag. Und es ist wirklich so schön, wenn ich gucke hier rum, es gibt noch so viel Mutter. Und ich denke, wo sind die Väter? Wo sind sie? Okay, ich weiß, teils sind wahrscheinlich auch noch nach Hause gegangen. Hi, Bruni, schön, dich zu sehen. Bist du noch wach? Grüße dich. Freut mich, dich zu sehen. Wir haben uns eine Weile nicht mehr gesehen, weil ich immer bei dem Hauskreis irgendwie in Reise bin. Aber jetzt yes, freut mich auch, die Hauskreisleute hier zu sehen. Und ich bin schon, ich glaube, 8 Jahre oder so dabei, gell? Bin nicht mehr. Ja, das ist schon so, weil 4 Jahre haben wir so Covid und ich bin so 3, 4 Jahre vorher. Ja, okay, aber heute ist es Muttertag. Und ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, um alle unsere wunderbaren Mutti und Frauen einen schönen Muttertag und Gottes Segen zu wünschen. Ich konnte nicht für alle ein Körbchen kaufen, aber ich hoffe, dass der Bildminister euch ein bisschen Freude bringt und gefällt euch. Weil ich weiß, ist vielleicht ein bisschen einseitig, weil ich weiß, das sind Blumen, die meine Mama gerne machen würden. Besonders Rose, das war so auch eine von ihrer Lieblingsfarben. Und ich freue mich, dass ich auch diese Gelegenheit euch zu wünschen habe. Es ist schon auch ein besonderer Tag für uns, unsere Mutter zu haben. Es ist schön, dass wir an sie an diesem Tag besonders näher kommen können und an sie denken können. Und mit Dankbarkeit und Liebe zu ihnen. Aber das sollte nur an einem Tag sein. Jeden Tag, wie man sagt, jeden Tag ist Weihnachten, jeden Tag ist Ostern, jeden Tag ist Muttertag. Solange sie lebt, lass uns sie feiern. Weil wir wissen nicht, wenn eines Tages sie werden nicht mehr dort sein, dann werden wir sie vermissen. So lass uns diese Gelegenheit wirklich nehmen, unsere Mutter zu nähern und mit Dankbarkeit und voller Herzen für alles, was sie für uns gemacht und getan hat. Mutter sind Besonderes, gell? Auch von den Männern. Die Mutter ist Besonderes, gell? Sie hat wirklich einen besonderen Platz in unseren Herzen. Und ich weiß, meine Mama war auch so. Wir waren alle, wir konnten alle zu Mama gehen. Papa sind wir ein bisschen mehr vorsichtig, aber mit Mama, wir haben gewusst, sie versteht uns. Sie kann uns wirklich zu unserer Ebene kommen und uns verstehen. Und das ist eine gute Sache, weil das ist auch ein Bild von dem Herrn. Er versteht uns viel besser als unsere Mutter. Und er kommt auch viel näher zu uns. Und er nimmt auch unseren Platz. Er weiß genau, wie wir uns fühlen. Er weiß genau, was für uns auch gerade durchmacht. Und er ist dort für uns und bei uns. Wenn wir ihn rufen, ist er immer dort. Ist es mir auch bewusst, dass es eigener Mutter und Kindern schwerfällt, den heutigen Tag zu feiern. Weil es in der Familie wahrscheinlich Reibereien, Trennungen, Todesfälle und andere Verletzungen gibt. Und das kann auch eine Trennung bringen. Und das ist schon traurig, weil das ist, ich sehe das auch in meiner Familie und das berührt mein Herz so mit einer von meinen Nichten, weil sie nicht mehr mit der Papa schon Jahren nicht mehr mit der Papa spricht. Und ich habe auch Leute begegnet, die vor Jahren nicht mehr mit ihren Kindern sprechen, nicht mehr mit ihren Geschwistern. Und ich denke, was ist das für eine Traurigkeit? Gott hat uns einander gegeben, dass wir wirklich ein Vorbild sein können zum anderen. Und besonders in der Gemeinde, unsere Geschwister, dass wir wirklich ein Vorbild sein. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt und Gott weiß das auch. Wir werden uns empfehlen. Aber was ist wichtig, er ist bei uns und er ist näher. Er kommt näher zu uns, wenn wir unsere Herzen aufmachen. Aber in heutigen Predigen möchte ich einen kurzen Blick auf drei sehr dankbare Mütter in der Bibel werfen, deren Verlust dazu führte, dass sie ein größeres Wunder, ein ultimatives Geschenk von Gott zurück erhalten. Und der Titel für heute ist, er gab ihm seine Mutter zurück. Er gab ihm seine Mutter zurück. Now, das klingt allein ein bisschen so komisch, aber als ich durchgehe, ich weiß, der wird das besser verstehen. Und die erste Mutter, ich will immer sagen Mutti, Mutter, Hochdeutsch, und die erste Mutti, über die ich sprechen werde, ist bekannt als die Witwe vom Sarepta. Und das Geschichte, ich lese das nicht alles, weil es ist sehr, sehr interessante Geschichte und es ist lang. Aber 1. Königin 17, und es fängt wirklich mit 7 bis 24 an. Das Trauma, ein Kind zu verlieren, ist für keine Eltern ein leichtes Schicksal. Vor allem, wenn es sich um ein Einzelkind handelt. Und das ist bei allen drei Müttern der Fall, über die ich heute kurz berichten werde. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich gebe Ihnen die Bibelstelle. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann ich werde Ihnen euch verraten, mehr zu wissen. Es ist immer gut, mehr zu wissen, besonders über Gottes Wort. Und diese Geschichte tut immer wenn ich das lese, das sehe ich, ich bin ein bisschen begrenzt mit der Deutsch, aber ich sehe so viel drin. Es gibt so viel, das uns auch heutigen Tag beruhigen und bewegen können. So, die Bibelstelle sind dort, ihr könnt das aufschreiben oder vielleicht kennt ihr das schon, nochmal das Geschichte durchzulesen. So, wenn Sie mehr wissen wollen, aufschreiben, später lesen. Ich werde es nur verfassen, ganz kurz. Die Witwe vom Sarepta, das ist, wo sie lebte eigentlich, deswegen hat sie diesen Namen. Die Witwe lebt in Sarepta. Und das ist eine kleine Mittelmeerstadt nördlich von Israel in Lebanon, heute bekannt als Sarafand. Die Menschen dort waren hauptsächlich Götzen anbete. So, das ist auch gut zu verstehen. Das sind Nachbar von Israel, aber das sind Götzenanbeter. Die Frau ging ihn aus und sammelte Holz, um für sie und ihr, oder für sich und ihren Sohn eine Mahlzeit zu bereiten. Damit sie zusammen essen und schließen sterben könnten, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Viele von uns, vielleicht ist es schwer in heutigen Tag, wir haben nicht mehr so viel Geld, es ist schwer, der Preis geht immer höher und höher. Und das überrascht mich, ich bin so ein bisschen hin und her in zwei Länder und ich denke, das gibt's nicht, ich bin nur zwei Wochen weg oder vier oder sechs. Und da komme ich und denke, die Preise steigen immer und es ist der doppelt und der treppelt und 300% mehr. Und so geht's das Preis. Aber hier, das war nicht wegen, dass sie, vielleicht war auch wegen, dass sie kein mehr Geld hatten und konnte das Essen, was dort war, nicht mehr bezahlen. Aber da war noch in einer Zeit, wo eine schwere Dürre und Hungersnot im Land Israel und auch es trifft die Nachbarprovinz. Deswegen hat diese Frau nichts mehr zu essen. Sie hat nur ein kleines bisschen Öl und Mehl und sie wollte das benutzen für sie und das Kind und essen und wissen nicht, wo die nächste Mahlzeit kommen werden. Und dort hat sie gesagt, dann sterben wir. Mindestens die letzte Mahlzeit und dann kommt das Sterben. Aber Elia kommt. Elia, der Prophet aus Israel, sah die Frau und bat er sie ihm zuerst, weil es war zuerst, ein Glas Wasser zu bringen oder Wasser zu trinken, aber danach hat er sich zurückgerufen. Aha, und weil sie das Wasser holt, können sie vielleicht auch noch einen kleinen Kuchen backen? Das würde noch weniger für sie und ihren Sohn bedeuten. Sie hat gesagt, ich habe nur eine Kleinigkeit zu Hause. Ich wollte meine letzte Mahlzeit für mich und mein Kind und dann würden wir sterben. Elia sagt, macht keine Angst, geh und tu, was ich sage. Der Herr wird euch versorgen. Und so gesagt, so geschehen. Sie war gehorsam, sie versorgte den Propheten und der Herr versorgt sie und ihre Sonne und auch die Propheten auf eine wunderbare Weise, waren Hungersnot. Eines Tages wurde die Sohn der Witwe krank und schließlich starb er. Die Mutter machte Elia für seinen Tod verantwortlich, weil sie hat geglaubt, dass ich habe etwas falsch, ich glaube nicht so an Gott, wer er, und deswegen kommt er, und jetzt kommt dieser Todesfall in meine Familie, weil ich nicht eine gute Frau bin, und sie macht Vorwurf, aber Elia war verantwortlich. Elia nahm das Kind und trug es in das Zimmer in ihrem Haus, in dem er wohnte, weil er wohnte noch bei sie. 1. Königin 17 und 19 haben wir das. Und Elia fängt an zu beten. Und es gibt so Bibelübersetzen, das sagt, er schreit in Gebet zum Herrn. Er war auch vielleicht ein bisschen wütend. Herr, warum? Warum hast du das zu dieser Frau? Sie versorgt mich und jetzt kommst du und nimmst das Kind. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Bitte bring das Leben zurück in das Kind. Er legt sich auf das Kind und bete und bete. An 1. Königin 17 und 22 sagte, der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Und Eli gab ihm seine Mutter und Mutter zurück. Eli gab ihm seine Mutter zurück. Sie fürchtete sich sehr und sagte, jetzt glaube ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn aus deinem Mund die Wahrheit ist. Sie hat ein Wunder gesehen und jetzt glaubt sie. Erinnern, was ich so vorher gesagt habe, sie wollen Götzen anbeten. Diese Frau auch, weil sie hat gedacht, er ist ein Mann Gottes und er kommt und lebt in meinem Haus und jetzt mein Kind stirbt, das ist, weil ich so nicht in Ordnung, mein Leben ist nicht in Ordnung. Jetzt werde ich verrichtet und mein Kind ist tot. Aber Gott hat das Leben wieder zurück zu das Kind gegeben und die Frau hat gewusst, dass yes, jetzt weiß sie es, sie hat es schon gehört. Aber jetzt hat sie das mit ihren eigenen Augen gesehen, dass Gott Wunder tut. und dass Elia ein Mann Gottes ist. Wir lassen Elia und wir gehen jetzt zu Elias. Und das ist die zweite Mutti und das ist die schöne mittische Frau. Das Geschichte finden wir in 2. Königin 4, Vers 8 bis 37. Die sinemitische Frau, sie war eine wohlhabende Frau, die mit ihrem Mann in Shunem, in dem Gebiet von Issachar in Israel, das ist so ein bisschen nördlich, nordostlich. Diese Frau, wieder keine Name, sie war nur genannt von wo sie gelebt hatte. Sinum, und sie ist eine semitische Frau. Das ist alles, was wir wissen, und das ist eine wohlhabende. Sie hat Geld. Und sie haben ein großes Land gehabt. Und Elias und seine Diener, die sind immer vorbeigekommen, gegangen, und sie hat sie beide immer eingeladen, zum Essen zu kommen. Und dann hat sie gesagt, ja, dieser Mann Gottes, er kommt jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber er kommt öfters vorbei. Lass uns an unserem Haus einen Raum für ihn, eine kleine Wohnung auf dem Wandhaus bauen. Und so hat sie gemacht. Und immer wenn er vorbeigekommen ist, konnte er dort nicht nur essen, aber ich konnte jetzt in Ruhe übernachten. Und das war für die Elisha, so Elisa wie eine zweite Zuhause. Ja? Die Gastfreundschaft, das sie ihm gezeigt hat, hat ihm wirklich angesprochen. Und er wollte etwas Gutes für sie tun. Und er hat gefragt, aber sie war gut, alles war noch in Ordnung, sie braucht nichts, sie hat alles. Aber dann Gehazi, das ist der Diener von Elias, sagte, ja, wisst ihr was, der Mann ist alt und sie hat keine Kinder. Vielleicht das wird noch etwas für sie. Und so Elisa, ruft sie wieder zu ihm, sie ist gekommen und dann hat er gesagt, nächstes Jahr, in genau einem Jahr, du wirst noch ein Kind haben oder gebären. Und so gesagt, einem Jahr später brachte sie einen Sohn zur Welt. In Schwitzen war der Junge große jetzt geworden. Man schätzt, dass er Schwitzen 7 bis 10 Jahre alt war. Das ist nur eine Schätzung, die Bibel sagt uns nicht. Eines Tages wurde er krank und starb in den Armen seiner Mutter. Er war draußen im Feld mit dem Papa. Der Papa schickte ihn drin, weil er so Kopfschmerzen hatte. Ich sagte immer, ich glaube, er war zu lange in der Sonne. Er ist ausgetrocknet, dehydriert oder etwas. Aber er ist gestorben. Und was macht die Mama? Sie erzählte niemanden vom Tod des Kindes, sondern legte es auf Elias Bett, ließ einen Esel satteln und ritt mit einem ihrer Diener über 40 Kilometer. Mit einem Esel, das ist ungefähr 6 Stunden Reise. Das war keine kurze Reise. Und deswegen finde ich es so lustig, wenn sie sagt zu ihrem Mann, ich gehe, ich heile mich und ich komme wieder schnell zurück. Okay, vielleicht für sie war das schnell zurück. Ich meine, für uns heute, ich weiß, wenn ich irgendwo 6 Stunden in, dann muss ich auch 6 Stunden zurück. Da heile ich mich, aber das ist keine schnelle Reise. Ich werde auch nicht so schnell zurückkommen. Das ist wirklich ermutigend, auch wenn man auf einer Hesel ist, weil das sind auch nicht die Schnellsten. Ich habe so als Kind immer gerne auf den Rücken von meinem Hesel, weil, weißt du, man ist klein und der Hesel ist auch klein. Das war immer lustig. Aber sie sagt, ich heile mich und ich komme wieder zurück. 40 Kilometer nach Norden zum Berg Karmel, um den Mann Gottes zu finden. Ich finde es auch interessant, wie sie gewusst hat, genau wo sie ihn finden könnte. Weil sie weiß, vielleicht hat sie das geschätzt, okay, er ist vorbei mein Haus, war das letzte Woche oder so, jetzt halte ich vielleicht hier noch und da. Er wird jetzt schon bei Mount Carmel sein. Da gehe ich dahin. Und sie war recht. Sie hat recht gehabt. Sie ist dahin gegangen. Und als sie den Mann Gottes gesehen hat, sie warf sich ihm in große Verzweiflung zu Füßen und beschuldigte ihn, ihre Hoffnung geweckt zu haben, um sie dann zu enttäuschen. in 2. Königin 4, 28, Hoffnung für alle, sagt, habe ich dich, mein Herrn, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du solltest mir keine falschen Hoffnung machen? Sie hat ihn beschuldigt. Er war schuld. Sie hat es nicht gewünscht, ein Kind zu haben. Er hat es prophezeit und es ist passiert. Und jetzt ist das Kind weg. Und sie fühlt sich, das wäre besser, wenn ich nie eine gehabt hätte. Und das wissen die Leute, wer ein Kind verloren hat, wie schmerzhaft es sein können. Und das dauert auch. Und diese Frau hat große Schmerzen gehabt und Zweifeln. Sie wollte Elias nicht loslassen, bis er mit ihr nach Hause kam. Okay, wir wissen, dass er der Gehase vorher geschickt hatte und keine Wunder ist passiert. Aber er ist danach mit einer Frau gegangen. Und dort ging er, wenn er dort angekommen, er ging allein in das obere Zimmer, wo das Kind regungslos auf dem Bett lag. Das war sein Zimmer. Das ist das Haus, was sie an den Mann für ihn bauen gelassen hat. Sie hat das Kind dort gebracht. Und jetzt kommt Elisa und ist in das Zimmer gegangen und das Kind lag so auf dem Bett. Und Elisa betete. Und schließlich kehrte das Leben in dem Körper des Jungen zurück. Und Elisa, ich finde immer diesen Namen so hin und her, das kommt man immer durcheinander. Elisa gab ihm seine Mutter zurück, lebendig und gesund. Dankbarkeit schloss sie ihrem Sohn in die Arme. Sie war dankbar. Sie hat ihn verloren. Sie hat ihn nie gehabt. Dann hat sie ihn bekommen. Und jetzt hat sie ihn verloren. Aber durch Elisa hat sie ihn dann wieder zurückbekommen. Halleluja. Beide Frauen, die wir bis ihr betrachtet haben, haben eine Wunde empfangen. Scheint es verloren zu haben, bekam es aber wieder. Und zwar mehr, als sie je hatten erwarten können. Ich bewege mich weiter zu der dritten. Vor der dritten und der letzten Mutter gehen wir ins Neue Testament. Und wir treffen uns dort, der Witwe vom Nain. In Lukas 7, 11 bis 17. Die Witwe vom Nain, sie hatten einen einzigen Sohn. Aber die Tragödie hat zugeschlagen. Nun war er tot und sie allein. Heute ist ein Tag vor dem Tod und der Erweckung. Halleluja, diese Tode bleiben nicht tot, sie werden erweckt. Glory to God. Und der Herr ist in diesem Geschäft immer noch. Er erweckt uns geistlich. Er erweckt uns, weil wir wissen, dass er erweckt auch Leute körperlich heute. Das Geschick und das Wunder findet immer noch statt in Ländern. Vielleicht haben wir das nie gesehen. Aber es gibt Leute, die es mit ihren eigenen Augen erlebt hatten. Ich habe das erlebt. Beim Herzinfarkt im Krankenhaus mehrmals. Sie waren tot, aber wir haben sie wieder lebendig gemacht. Halleluja. Vor dem Wissen, das der Herr uns gibt, dass wir das in der medizinischen Ebene benutzen können, um das Leben zu retten. Auch dort auf der Straße. Wenn man dieses Wissen haben, dann kann man das auch dort. Nicht nur in der geistlichen, aber auch in der körperlichen und physischen Wissen anderen Menschen auch noch heute helfen. Wir wissen nicht, was, und es gibt viel Vermutungen, was dort passiert ist mit Elia und Elisa und was vielleicht mit das Kind passiert und vielleicht waren sie nur in einem Koma oder was noch oder so. Aber die Leute haben gesagt, sie waren tot. Und so, ich glaube, sie waren tot. Und jetzt hat der Herr sie wieder lebendig gemacht. Und als Elisa gebetet hatten, ist diese Wunde passiert. Und jetzt kommen wir. Und wir treffen jetzt Jesus in dem Neuen Testament. In Lukas, ich befasse wieder das Geschick. Diese Frau, diese Witwe hatten, wieder vom Nein, von der Gegend, von wo sie kommt. Sie hatten einen einzigen Sohn, aber die Tragödie hat zugeschlagen. Nun war er tot und sie allein. Es war sehr verzweifelt, also sie war sehr verzweifelt und innerlich gebrochen. Ihre Zukunft, ihre Hoffnung und soziale Unterstützung war weg. Erinnert, sie war eine Witwe, sie hat keiner. Sie hat nur diesen einen Sohn. Die Hoffnung hat sie auf ihm platziert. Er wird sie versorgen, wenn sie altern nicht mehr machen kann. Und jetzt ist er plötzlich nicht mehr dort. Er ist gestorben. Und als Jesus mit seinen Jungen vorbeikommt, Lukas 7 und 12, sie kommen dem Stadttor nähtet, oder sie näheten dem Stadttor, kam ihm eine Trauersuche entgegen. Die Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. So, das war eine große Menge. Jesus kommt auch mit einer großen Menge. Wenn man das geschickt liest, er ist nicht nur mit seinen Jungen, aber da waren Menschenschar, da waren viele Menschen, das ihm nachgefolgt, auch dort. Und dann kommen sie zusammen mit all diesen Menschen, die bei der Beerdigung auch dort oder Trauerzug auch dort waren. So, jetzt haben wir viele Augenzeugnis. Jesus war tief bewegt von der Trauer der Mutter. Er tröstete sie. Und dann er tut etwas. Er legte seine Hände auf dem Sarg. Was für ein jüdischer Rabbi ein großes Tabu war. Man tut so etwas nicht als ein jüdischer Lehrer, Rabbi. Du fasst den Tod nicht an, sonst bist du dann unrein. Aber Jesus, wir wissen, er war rein durch und durch und nichts könnte ihm unrein machen. Auch wenn er den Tod angefasst hat oder Sarg angefasst hat. Er tut das an einer Wunde, ist passiert, weil als er das tut, als er das Sarg anfassen, alles standen still. Und Jesus sprach und befehl den jungen Mann, steh auf! Zum Erstaunen alle sitze er sich auf und sprach. Er war tot, regungslos auf dem, weil das sagen sagt, aber wenn er aufgestanden ist, das wir wissen so, wenn man die Kultur wissen, wie sie dann, das sehen wir auch schon in Indien so und in Asien, wie sie den Leichnam transportiert. Er sitzt sich auf und sprach. Und was tut Jesus? Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Und sie und die ganze Stadt waren vom Staunen, Dankbarkeit und Freude erfüllt. Und ich glaube, würde auch, wenn er so etwas gesehen hatte, würden wir auch erstaunen, weil das für die Leute war das erste Mal. Wir lesen das heute in unserer Bibel. Wir lesen, dass es über 10 Mal beschriftet. Ich habe so eine Serie, eine Predigen-Serie gemacht. Und wie viele Leute in der Bibel lesen wir, dass von dem Toten auferstanden sind. Und ich habe auf so 10, okay, da war ein Teil zusammengebundelt. Und könnte auch sein mehr, so wie wenn Jesus gekreuzigt war. Und die Grabe sind aufgegangen, in Matthäus sagt uns, die Grabe sind aufgegangen und Heilige sind von dem Graben ausgekommen und war in der Stadt zu sehen. Wir wissen nicht, wie viel, ich zähle sie so als eine. Aber das sind Wunder, unsere Bibel ist voller Wunder. Und heute, Gott tut immer noch Wunder und will auch in unsere Herzen Wunder tun, wenn wir wirklich bereit sind und offen und ihm erlaubt. Weil Gott tut nur, was wir uns ihm erlaubt. Er ist ein Gentleman, ja? Wie der Heilige Geist. Er drängt uns nicht. Er wartet geduldig, dass wir zu ihm uns aufmachen und hingibt. Und Jesus tut diese Wunde für diese Mutti. Sie hat ihren Sohn wieder zurückbekommen. Gerettet. Sozialversicherung wieder dort. Für die Zukunft. Gerettet. Gott versorgt. Und er versorgt uns auch heute. Er kann uns auch heute versorgen. Ich höre so Geschichten von Leuten, die nichts zu essen gehabt hatten, aber nur gebetet an Gott vertraut und sogar der Topf auf dem Herde gesetzt mit Wasser und gewartet. Und genau kommt ein Klopfen auf der Tür. Sie macht auf und dort steht eine Tasche voll mit Essen. Jetzt können sie mit das Kochen anfangen. Aber sie haben schon angefangen, jetzt können sie das fertig machen. Und das ist, was Glauben ist. Wir setzen unseren Kochtopf auf. Wenn wir beten und fragen oder beten etwas an, wir setzen den Kochtopf auf. Und im Glauben warten wir, für was der Herr uns schenken wird. Was kochen wir heute? Was kochen wir morgen? Lass uns mit dem Herr kochen. Ist immer ein Abenteuer, wenn wir mit ihm kocht. Ich habe der Franz gehört, dass er gesagt hat, wegen des Stau. Ich bin am 1. Mai zurück von England nach den Netherlands angekommen mit einem Ferry. Und dann setze ich mich auf die Reise. Ich habe den kurzen Weg, das ist 800, so ungefähr 53 Kilometer. Normalerweise so ungefähr 11 Stunden. Über 12 Stunden, wenn ich mit Stau, das kann auch lange dauern. Besonders, wenn noch ein Unfall auf der Straße ist oder so. Ich bete immer vorher und ich weiß, dass die Leute für mich beten. Der Hauskreis hat auch für mich gebetet. Und ich setze mein Vertrauen in den Herrn und ich fahre los. Mein Ziel, München, dass ich dort wohl ankommen werde. Und manche Leute sagen mir in England, wie schaffst du das, Sharon? 12 Stunden im Auto unterwegs, einen ganzen Tag fahren, wie schaffst du das? Und ich sage, ich denke nicht schon, wie ich das schaffe. Manchmal früher habe ich mich gedacht, ach, jetzt 12 Stunden, muss ich mir 12 Stunden Zeit immer geben, auf der Straße und das weiß man nicht. Ich bin sehr knapp manchmal vorangekommen, dass ich meine Ferry überhaupt bekommen hatte, weil so viel Stau oder Unfall auf dem Weg und das ist die Umleitung. Aber was ist wichtig, ist, dass ich sicher ankomme. Und der Herr, ich habe nie meine Ferry verpasst und ich hoffe, dass es nie passieren wird. Aber die Rückreise am 1. Mai war etwas Besonderes. Ich habe gedacht, was gibt's? Wo sind die ganzen Menschen? Sind sie alle am See? Sind sie alle am Grillen? Das war so ruhig auf der Straße. Ohne Stau, ohne Verhinderung. Ich bin heil nach München. Das war eine von meiner schnellsten Reisen. Obwohl ich mehr Pause gemacht hatte. Das war so lustig. Ich habe gedacht, hey, das ist wunderbar. Ich habe über 10 Stunden, über 10,5 Stunden Fahrzeit. Und ich habe fast 2 Stunden Pause gemacht oder so. Und ich habe mich nicht, weil ich habe gedacht, ich fahre sinnvoll, ich brenne nicht so viel Benzin. Nicht mehr als 130. Und ich bin heil nach München. Und ich habe den Herrn nur gelobt. Ich sage, Herr, ich danke dir. Das war so eine schöne Reise. Und immer wenn ich am Reisen bin, ich rede mit dem Herrn ständig. Es ist gut, dass ich allein im Auto bin. Ich rede mit dem Herrn und ich frage im Sack, ich bin immer am Reden, dann singe ich noch etwas, dann höre ich Lobpreis an. Und die Zeit geht's. Und dann ich denke manchmal, 10 Stunden Fahrt, schon vorbei, 11 Stunden. Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Und ich danke dem Herrn, dass er immer bei uns ist, auch wenn etwas passiert und wir verstehen das nicht. Als Franz sagt, wenn ihr vielleicht rechtzeitig vom Zuhause weggegangen bin. Wir wissen nicht, ob wir nicht in dieser Unfall gewickelt werden. Und so immer, wenn ich einen Stauunfall oder was noch auf der Straße sehe, dann bete ich, Herr, für Schutz. Nicht nur für mich, aber für die anderen Menschen um mir. Bevor ich auf meine Reise gehe, ich bete auch für die anderen, dass um mir fahren würden, dass sie mich nicht in Gefahr bringen. Nicht nur für meine Sicherheit, aber für alle, dass um mir sind, dass wir sicher an unser Reiseziel ankommen werden. Halleluja! Ich komme zum Schluss. Halleluja, sagen die Leute. Jetzt wach mal auf. Schlussfolgerung. Ich fasse ein bisschen zusammen, weil anschließend sei vermerkt, dass keiner der Mutti nämlich oder namentlich genannt würde. Wir haben keinen Namen für sie, sondern nur, woher sie kamen. Danach waren sie wichtig und bedeutsam genug für Gott, dem Herrn, um in ihre Situation einzugreifen. Wir müssen seinen Namen nicht wissen, aber Gott weiß. Er kennt jeder bei Namen. Die Bibel sagt uns, dass er kennt jede Haare auf unserem Kopf. Teil von uns haben viel, Teil ein bisschen weniger, aber der Herr kennt das. Ist egal, wie viel drauf ist. Der Herr kennt jeden Namen. Er weiß mehr über euch, denn, als du sich selber über dich wissen. Und das ist, was ist so wunderbar. Wenn ich bete, da komme ich mit dieser Erwartung. Ich komme mit dieser Glauben, weil ich sage, Herr, du weißt genau, bevor ich gefragt habe. Aber trotz frage ich. Du weißt, was du für mich hast, deinen Plan für mich. Und ich lege das in deine Hand. Auch wenn ich das nicht verstehe. Wenn wir das nicht, wir müssen nicht alles verstehen. Gell? Ich weiß, wir wollen das. Wir wollen alle verstehen, wie wenn ich mit vielen Leuten rede. Sie wollen alles über Gott verstehen, bevor sie ihm vertrauen. Und ich sage, wenn du das weißt, dann ist er nicht mehr Gott. Gell? Wenn ich alles über ihn weiß, ist nicht mehr Gott. Dann ist er so wie ein Mensch, jemand anderer, das ich kennen kann. Aber Gott ist Gott und wir werden nie alles über ihn wissen. Aber er fordert uns heraus, mehr über ihn zu wissen. Und das ist, was ist so interessant. Er will, dass wir mehr über ihn wissen und er fordert uns heraus. Und so, auch wenn sie noch keinen Namen haben, diese Frauen waren wichtig. Und sie hatten Bedeutung in den Augen des Herrn. Sie waren besonders. Und Gott hat sie ein großes Geschenk gegeben. Mütter sind mit der einzigartigen Fähigkeit ausgestattet, Kindern durch Empfängnis und Geburt Leben zu schenken. Aber der Herr ist die eigentliche Quelle des Lebens und unsere liebevolle Schöpfer. Jesus, Gott, Quelle des Lebens. Auch die Söhne der drei Frauen werden nicht genannt. Aber ihre Alter kann nur spekuliert werden, weil es sind uns auch nicht gesagt, wie alt sie waren. Wir können auch das nur spekulieren. Aber wir wissen schon, dass keine waren alt. Sie waren keine Alte, sie waren alle junge Männer. Sie waren noch nicht reif zum Sterben, in anderen Worten. Sie haben noch viele Leben vor sich aus. Und es ist so wunderbar mit dem Herrn, dass es egal, wie alt wir sind, wir haben immer viele Leben im Voraus. Weil wir die Ewigkeit im Blick haben. Wir haben eine begrenzte Zeit hier auf der Erde, aber in der Ewigkeit unbegrenzt. Glory to God. Halleluja. Auf Golgotha, als Jesus am Kreuz hing, kurz vor seinem Tod, kämpfte er in jedem Atemzug. Nicht mehr recht sich sehen können, aber er sah seine Mutter neben Johannes, dem geliebten Jünger. Ich sah deine Mutter. Kannst du verstehen, was in ihm hier jetzt los ist? Er hat Mitleid mit ihr, da er nicht mehr in der Lage war, sie zu trösten und zu versorgen, gab er sie in Obhut seiner Jünger, Johannes, dass er jetzt auf sie aufpassen werden. Er war ein junger Mann, er war 33, das ist auch in der biblischen Tag kein alter Mann. Er hat noch Leben vor ihm, aber er hat den Weg genommen, sein Leben für dich, für mich hinzugeben, dass wir ewiges Leben haben können. Halleluja, Halleluja. Diejenigen unter uns, die das Geschichte kennen, wissen, dass drei Tage später, nach deiner Kreuzung, der wunderbare Auferstehen Jesus geschah. Die alle Gläubigen, die ihm annehmen, Hoffnung und Gewissheit, das ewiges Leben gibt. Das ist die Hoffnung. Weil Jesus starb, haben wir Hoffnung. Diese Frauen, als ihre Söhne gestorben sind, haben sie keine Hoffnung. Sie sind tot und sie haben nicht gewusst, dass diese Sonne wieder zu Leben gebracht sein werden. Sie haben ihre Hoffnung sterben gesehen. Die Jünger haben auch so gedacht. Als Jesus starb, sie haben gedacht, unsere Hoffnung ist tot. Mit Jesus gegangen. Weil sie das geschickt, dass er immer erzählt, Ich würde wieder auferstehen, nicht so richtig verstanden hatten, bis es geschah, als er von dem Tod auferstanden ist. Und danke dem Herrn, dass wir das ganze Geschick heute kennen. Dass er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und dafür haben wir Hoffnung, dass nach dem Tod Leben gibt. Halleluja. Und das 1. Korinther 15 und 54 sagt, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist Halleluja! Preis dem Herrn! Der Tod ist geschlagen in dem Sieg. Jesus Christus ist von dem Toten auferstanden und nie wieder zu sterben. Und auch wir werden eines Tages dieses ewige Leben erben, ohne jemals wieder Tod und Verderben zu erfahren. Wir können das hier nicht verstehen. Kein mehr Tod, kein mehr Verderben, kein mehr Alt, kein mehr Schmerzen, kein mehr Problem mit dem Gehen oder dem Stehen, kein mehr Müdigkeit. Wir werden wieder Engel. Halleluja. Und wenn man hier viel Schmerzen gehabt hat, dann ich weiß es in der Ende, das hat meine Mama vielleicht schneller zum Tod geschickt. Die Schmerzen. Hat sie immer gesagt, die Schmerzen. Ich bin nicht bequem. Und dann verbringe ich eine Stunde, versuche sie bequem zu machen. Und sage, Mama, du tust das nur, weil du willst nicht, dass ich gehe. Immer muss ich etwas machen. Bitte, dreh das. Und ich sage, Mama, das haben wir jetzt gerade gemacht. Ja, aber ich bin immer noch nicht bequem. Es tut mir immer noch weh. Und ich konnte mich schon verstehen, dass sie vielleicht auch genug davon gehabt hatte. Dass sie gedacht, ich will nichts mehr hier. In dieser schmerzhaften Welt. Ich habe so viel gelebt. Ich bin 89, ich will jetzt nach Hause. Und sie ist gegangen. Aber eines Tages, glory to God, diese ewigen Leben, wir werden nicht mehr alt, wir werden kein mehr schmerzen. Das können wir auch hier nicht ergreifen oder richtig verstehen. Das ist schwer zu ergreifen und zu verstehen. Oder? Verstehst du das alles? Nicht. Vertrauen. Aber wir vertrauen Gott, was seine Wort sagt, das wird auch so geschehen. Und das ist die Hoffnung, die wir in Jesus haben, wenn wir an ihm glauben, dass er uns ewiges Leben geben wird. Halleluja! Ewiges Leben ist für alle. Wir müssen nur an Jesus glauben und ihn als unsere Retter annehmen. Und dann haben wir schon den Schlüssel vor der Tür zu dem Himmel. Halleluja! Schließ hierbei, sagen, ich wünsche Ihnen alle einen schönen und gesegneten Tag. Das ist so ein schöner, wunderbarer Tag draußen, die Sonne scheint und das ist warm und sommerlich. Genießen deinen Tag. Genießen das, weil der Herr dir Leben geschenkt hat. Genießen jeden Moment und feiert ihn. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Wort. Ich danke dir für heute. Und Gott, obwohl es etwas ruhiger angekommen ist, ich bitte, Herr, dass du deine Worte nehmen würden und Frucht in der Leute's Leben einbringen. Pflanz ein Samen, Vater Gott, und lass es wachsen. Ich weiß nicht alles, was ich gesagt habe, aber du kennst jeden Menschen hier und du weißt genau, was sie angesprochen haben. Und ich bitte, Herr, dass du sie, diese Samen jetzt, beruhen werden. Und dass es wachsen werden und Frucht bringen. Und dass wir weiter in dir wachsen können. Und dass es auch, wenn es vielleicht auch ein trauriger Tag für viele, dass trotz, als sie diese Botschaft gehört haben, Leben werden in ihr einfließen. Und sie werden wissen, dass auch wenn vielleicht die Mama oder das Kind oder wer noch nicht dabei ist oder nicht mehr dort ist, dass sie ihr sind. Und dass sie für dich weiterleben können und Hoffnung in dir haben können. Vater, segne deine Leute. In dem Namen Jesus Christus, wir sagen. Danke, Vater. Amen. Der Herr segnet euch. Schönen Sonntag. Und danke nochmal für die Gelegenheit.